Deutschlandfunk Kultur. Lesart mit Joachim Scholl.
Und einer ehemaligen Berliner Verwaltungsbeamtin gleich, die diese solide Laufbahn für eine Karriere als schreibende Comedienne aufgegeben hat. Als Conny from the Block hat Tülin Seskin auf der Bühne, vor allem aber im Netz auf Instagram, Furore gemacht. Ein erstes umwerfendes Buch folgte, darauf kommen wir auch, wenn wir aber zunächst auf Tülin Seskin zweiten Wurf schauen, auf das Almanschi-Mädchen, wie ich mir Deutschsein beigebracht habe, so der Titel. Und auf diese Pädagogik bin ich und sind hoffentlich auch Sie gespannt, wenn Tülin Seskin gleich davon erzählt. Sie ist zu Gast in dieser Lesart. Hallo allerseits. Jetzt mit einer Frau und Künstlerin, der ich an dieser Stelle meinen persönlichen Lesartpreis für den lustigsten Buchtitel der letzten Jahre verleihe. Da bin ich nicht zuständig, Mausi. Das waren Notizen aus dem Amt, wie sie Tülin Seskin zu Papier gebracht hat, nach ihrer Karriere als verbeamtete Berliner Stadtoberinspektorin. Inzwischen ist sie erfolgreiche Komödiantin mit Hunderttausenden von Followern im Netz, die sie als Conny from the Block super fanden und finden. Aber jetzt gibt es ein neues, ganz anderes Buch, in dem Tülin Seskin ihrer deutsch-türkischen Identität und Biografie nachspürt. Almanschi-Mädchen, wie ich mir Deutschsein beigebracht habe, so die Überschrift. Guten Morgen, willkommen in der Lesart, Frau Seskin.
Guten Morgen.
Sie sind gebürtige, waschechte Berlinerin und verzeihen mir hoffentlich jetzt die Aussprache, wenn ich als Zugereister mal einen Satz aus Ihrem Buch zitiere. Boah, ist richtig geiles Wetter heute draußen, wach? Vielleicht sagen Sie es nochmal richtig und wann und wo dieser Satz gefallen ist.
Boah, ist richtig geiles Wetter heute, wach? Der ist bestimmt in meinem Leben schon sehr oft gefallen, der Satz, tatsächlich. Auf dem Weg zur Arbeit, wenn man traurig darüber war, dass man zur Arbeit musste und nicht draußen Zeit verbringen konnte. Bestimmt auch mal im Hotel, irgendwo an der Rezeption, richtig geiles Wetter so.
Da habe ich es mir rausgeschrieben. Die Szene im Hotel, im Estrell Hotel für Eingeweihte, dem großen Kasten in Berlin-Neukölln. Und wann haben Sie denn zu wem gesagt?
Richtig geiles Wetter draußen heute, wa? Habe ich bestimmt zu Kollegen gesagt.
Nee, das haben sie zu Wessi-Damen gesagt, die zu Hunderten als Kerzen Verkaufsladies. Oh, sie haben das Buch doch geschrieben.
Die Szene. Ich dachte gerade, hä, Moment.
Das ist die Szene.
Als Hunderte von kerzenüberzeugten Damen das Hotel stürmten. Mhm. Genau. Und ich mir da ganz viele Figuren, die ich später entwickelt habe, auch abgeguckt habe, muss ich gestehen, ja.
Das ist eine Szene, wo man sofort mittendrin in ihrem Buch ist und einem Lebensprinzip aber auch, das sie damals schon entwickelt hatten, die Deutschen genau beobachten, ihnen alles abschauen, im jeweiligen Milieu, so mit Sprache, Stil, Habitus und dann perfekt nachmachen. Überraschung garantiert, so wie bei den Ladies da im Estrell. Und so wurden sie zum Beispiel auch schon Mitarbeiterin des Monats im Hotel, ne?
Tatsächlich, ja. Sonnenschein des Jahres wurde ich einmal. Da war ich noch Hotelpagin. Das war ganz am Anfang meiner Ausbildung. Und man hat irgendwie gesagt, ich steche wohl durch mein immer fortwährendes Lächeln hervor.
Almanschi, das ist das türkische Wort für Deutschländer. Und ihr eigenes Milieu war ziemlich typisch dafür. Ihre Eltern kamen in den 1970er Jahren nach Deutschland, klassische Gastarbeiter, Vita, hart arbeiten. Ihre Mutter war Näherin, hat ihrem Vater das Ingenieursstudium finanziert und ihnen und ihrem Bruder wurde mitgegeben von Kind an, ihr müsst es hier schaffen. Und es wurde dann eigentlich auch eine vorbildliche Integration. Sie hatten deutsche Freunde und Freundinnen, wurden von deren Eltern eingeladen. Ihre Eltern hatten auch deutsche Bekannte. Man fuhr sogar zusammen in den Urlaub. Ich meine, als Kind nimmt man das ja erstmal so hin. Aber ab wann wurde Ihnen denn bewusst, dass es auch immer ein Kampf war, wie Sie ihn auch beschreiben, nach Anerkennung gegen dieses Labeling, die Markierung, dass man eben doch nicht deutsch ist?
Mhm. Also in der Kindheit ist es mir hier und da aufgefallen, dass irgendetwas anders ist an mir. Aber ich glaube, so der erste Moment, wo ich gemerkt habe, okay, du musst hier ein bisschen mehr leisten oder was anderes leisten als der Großteil, war auf der Oberschule, also eigentlich am Gymnasium. Als dann in der 7. Klasse nach dem Probehalbjahr die Lehrerin zu meiner Mutter gesagt hat, also Tülin wird das Abitur hier nicht schaffen. Nicht nur zu mir, sondern auch zu allen anderen Freundinnen und Freunden mit Migrationshintergrund. Weil wir alle in einer Klasse waren, also wir wurden alle in eine Klasse gesteckt und der Rest der Schule war größtenteils Deutsch. Und natürlich hatten wir eine andere Sprache, wir sind anders aufgetreten, weil man uns so zusammengefercht hat, haben wir uns auch versucht, irgendwie durch unseren Look und unsere Sprache zu identifizieren. Und da war der erste Moment, da habe ich gemerkt, okay, irgendwas ist anders mit dir und du musst in diesem Land wahrscheinlich mehr leisten als der Rest.
Und es wurde auch für Ihre Familie dann doch wirklich eine Aufstiegsgeschichte. Wir müssen ja einflechten, Sie sind in Neukölln geboren und aufgewachsen.
Sehr stolz auch.
In unserem inzwischen sogar international bekannten Problembezirk. Auch in der entsprechenden Gegend im Norden, also nicht im braven Viertel. Aber dann sind Sie da hingezogen. Ihr eigenes Haus in Rudow ist zwar auch Neukölln, aber so das super deutsch-ordentliche, sehr bürgerliche. Das war schon was für Ihre Familie, oder?
Das war was, ja, absolut. Das war auch irgendwo ein Kulturschock aus Nordneukölln dann nach Südneukölln zu ziehen, weil wir da tatsächlich eine der ersten migrantischen Familien waren auch, die sich da irgendwie ein Haus gekauft haben. Und dann war ich da mitten in diesem super deutschen Vorortleben. Und auch das hat natürlich was mit mir gemacht und mich geformt. Positiv aber.
Ich meine, Sie wurden in vieler Hinsicht typisch deutsch. Zu Beginn schreiben Sie über deutsche Tugenden, Pünktlichkeit, das sich halten an Regeln, Disziplin, Ordnung. Da bin ich eine richtige Sabine, wie Sie es ausdrücken. Wann sind Sie denn eine richtige Tüllin?
Eine richtige Tüllin bin ich eigentlich die ganze Zeit. Also Tüllin ist eine Person, die hat eine gesamte Tüllin in sich, die sehr türkisch ist und hat eine ganze Sabine auch in sich, die da sein darf und existieren darf. Aber erst in den 30ern, also ich sag mal 30, 35, hat es angefangen, dass ich gesagt habe, hey, so wie du bist, mit diesen zwei Herzen in der Brust, so ist es in Ordnung. Und du musst nicht immer eine Sabine sein, wenn eine Sabine dir gegenüber sitzt.
Sie schildern ein wirklich einschneidendes Erlebnis für dieses türkische Tüllin-Gefühl. Am 17. August 1999 haben Sie während des alljährlichen Türkei-Urlaubs ihrer Eltern waren auch dabei und deutsche Freunde sogar, da kam das große Erdbeben. Das haben Sie erlebt und überlebt in Istanbul. Da waren Sie 11 Jahre alt und wollten nur noch weg heim ins schöne, sichere Berlin. Und 24 Jahre später, 2023, gab es dann noch ein noch schrecklicheres Beben mit über 50.000 Toten. Das haben Sie in Berlin verfolgt und es hat Sie ungeheuer getroffen, wie Sie schreiben, dass es Ihnen auch nochmals die Augen geöffnet hätte für Ihre türkische Identität. Was hat das ausgelöst bei Ihnen?
Das hat mich auf jeden Fall erstmal an diese Zeit erinnert, die ja wirklich traumatisch war mit 11 Jahren, da irgendwie 3 Nächte hilflos auf der Straße zu schlafen und nicht zu wissen, wohin mit einem. Und ich hatte da auch dieses große Gefühl der erstmalig dieser Zerrissenheit, ne, dass ich dieses Land jetzt wieder verlasse und zurück in mein sicheres Deutschland, privilegiertes Deutschland auch reise und da den Rest meiner Identität irgendwie zurücklasse. Ne? Die Menschen, die so aussehen wie ich, die so heißen wie ich teilweise. Und dann Jahre später war das für mich nochmal so ein einschneidendes Erlebnis, weil ich so viel Rückmeldung auch bekommen habe aus meiner Community von ganz vielen Menschen, die gesagt haben, das ist ein Riesenerdbeben, da passiert, wo meine Wurzeln herkommen und hier in meinem Alltag, hier in Deutschland, auf der Arbeit spricht niemand darüber und fragt mal, was das mit mir macht. Und es macht wirklich absurderweise sehr viel mit einem, wenn 3000 Kilometer entfernt dieser Teil deiner Identität zum Einsturz kommt.
Man, dieses Kapitel ist das dunkelste, wenn man es so nennen will, in Ihrem Buch, das ja bei aller Ernsthaftigkeit der Themen doch sehr durchzogen ist, auch vom Humor einer Connie from the Block. Man, es gibt umwerfende Kapitel über deutsch-türkische Hochzeitsvergleiche, Ausflug nach Mallorca mit deutschen Malle-Ballermännern in ihrer Zeit, als sie Stewardess waren nach der Hotelkarriere, wobei allein dieses Hotelkapitel über die Kerzenvertrieblerinnen wirklich mein Liebling ist. Im Epilog schildern Sie dann, wie Sie beim Schreiben sich immer selbst ermahnt hätten, so, jetzt schreib nicht so dramatisch, Tüllin, du machst doch Comedy. Aber es war schon, glaube ich, ein anderes Buch als Da bin ich nicht zuständig, Mausi, oder?
Es war ein komplett anderes Buch. Ne? Es hat mich sehr zerrissen, auch dieses Buch zu schreiben. Also über die Zerrissenheit zu schreiben, hat mich sehr zerrissen, weil ich auch oft dachte, werde ich so akzeptiert und so anerkannt mit dem Wahren, was hinter dieser ganzen Comedy auch steckt? Weil die ganze Comedy, die ich mache, die basiert ja auch auf vielen schmerzhaften Erlebnissen, die ich versucht habe, humorvoll irgendwie zu verarbeiten. Und da habe ich oft gedacht, oh Gott, kann ich das sagen? Nimmt mir Deutschland das übel, wenn ich sage, dass mir das und das widerfahren ist? Und das war ein Kampf, aber ich habe ihn jetzt beendet und ich freue mich sehr, wenn das so ankommt, wie ich es auch gemeint habe.
Aber Stichwort Mausi, Notizen aus dem Amt. Also wir müssen unbedingt noch auf Ihren deutschen Höhepunkt kommen. Nach einem Studium öffentliche Verwaltung wurden Sie Stadt- Oberinspektorin und Beamtin auf Lebenszeit. War das nicht das Nonplusultra des Deutschseins? Fragen Sie sich selbst im Buch. Und die Antwort, natürlich. Ich meine, Ihre Eltern, die müssen doch im Quadrat gesprungen sein, oder?
Ja, für meine Eltern war das wirklich das Nonplusultra. Ne? Also sie sind in den 70ern hierher gekommen, hatten nicht mal die deutsche Staatsangehörigkeit. Und dann hat die Tochter erst die deutsche Staatsangehörigkeit bekommen und dann das Maximum an Deutschsein, eigentlich die Lebenszeitverbeamtung erreicht. Und als ich dann gesagt habe, ach, ich möchte eigentlich Kunst machen, ich möchte eigentlich kreativ sein und möchte das ablegen, da sind die durchgedreht.
Oh Gott,
das
ja,
war ganz schlimm.
Das kann ich mir vorstellen. Aber praktisch aber in Ihrem ersten Arbeitstag als Beamtin, haben Sie gleich neuen antirassistischen Wind, sage ich es mal, in die Behörde gebracht. Was war da los?
An meinem ersten Arbeitstag, da wurde ich gefragt tatsächlich, wie denn so meine schriftlichen Deutschkenntnisse sind. Das war irre. Also ich bin ja da mit einem Abitur, mit einer Ausbildung, mit einem Bachelor und dann später auch mit einem Master hingegangen und habe ja offensichtlich auch sehr gut Deutsch gesprochen und wurde dann gefragt, wie denn aber meine schriftlichen Kenntnisse sind. Und ich dachte, wie kommt man denn darauf, dass ich schriftlich schlecht sein könnte, nur weil ich schwarze Haare habe und Tülin heiße oder Nachnamen habe, die man so schwer aussprechen kann. Und da ging aber auch wirklich diese Reise dahin los für mich, dass ich gesagt habe, so, jetzt ist aber Schluss, Leute. Jetzt erkläre ich euch mal, wie hier der Hase läuft und wie ihr mit mir umzugehen habt.
Und dann haben Sie auch dafür gesorgt, dass eine Bewerberin, Frau Kaya, eingestellt wurde.
Ja.
Und die ist ihm wahrscheinlich heute noch dankbar, weil nämlich sozusagen die Kollegen sagten, na, die passt doch hier nicht her.
Genau, die Frau Kaya trug ein Kopftuch und kam zum Bewerbungsgespräch und das war natürlich großes Thema. Darf die denn arbeiten auf dem Amt? Ist sie neutral genug für Deutschland? Darf die uns repräsentieren? Man repräsentiert ja auch auf dem Amt irgendwie den Rest des Volkes und waren das Kollegium kurz davor, sie schlechter zu bewerten, als sie geantwortet hat aufgrund des Kopftuchs und da habe ich mich dagegen gestellt und zu Recht auch, ne? Weil sie hat die richtigen Antworten gegeben und war sehr qualifiziert. Und ich denke, dass das Kopftuch nicht davon abhält, irgendwie gut zu Bürgerinnen und Bürgern zu sein.
Ist Frau Kaya da noch im Rathaus?
Ich hoffe doch. Ich weiß es nicht. Ich bin ja jetzt 3,5 Jahre raus. Aber falls ja, dann Grüße. Gehen raus.
Vielleicht hört sie uns zu. Dankeschön, Frau Sezkin, für dieses Gespräch im Deutschlandfunk Kultur. Und das neue Buch von Tülin Sezkin, Almanchi-Mädchen, wie ich mir Deutschland beigebracht habe, ist bei TTV erschienen mit 240 Seiten für 18 Euro. Jetzt blicken wir wie immer freitags auf unsere hauseigene Krimi-Bestenliste. Jeden Monat neu und im August frisch eingestiegen ist ein Krimi aus Deutschland von einem Autor, der als Drehbuchschreiber schon eine erfolgreiche Karriere hatte und dann mit Anfang 70 eine neue gestartet hat als Krimi-Autor. Jochen Bruno heißt er. Zwei Romane gibt es von ihm mit dem Berliner LKA-Beamten Beckmann als Helden, der sich nach seiner Pensionierung auf Sardinien niederlässt. Jetzt schreibt Jochen Bruno diese Reihe fort mit dem Mann am Meer. Das ist die neueste Tat und Katrin Dörksen, Jurymitglied, hat sie untersucht.
Neue Krimis.
Also dieser Beckmann, das ist ein frühpensionierter LKA-Beamter, der seinen Ruhestand auf Sardinien verbringt. Und dort beginnt jetzt auch der Mann vom Meer von Jochen Bruno. Nämlich an einem ganz normalen Morgen. Der Beckmann, der fährt zum Fischen raus und findet dabei eine Leiche in einem Boot. Und die erinnert ihn an einen Cold Case von früher. Und darum kann er auch jetzt seine Füße nicht so richtig stillhalten, fängt an, auf eigene Faust zu ermitteln. Und dann geht das Gezerre um die Zuständigkeiten los. Neben Beckmann ist natürlich auch die lokale Küstenwache involviert, die Carabinieri, aber auch der Bundesnachrichtendienst. Denn es stellt sich heraus, diese Leiche, das war ein deutscher Aktivist auf den Spuren einer rechtsextremen Wehrsportgruppe, die von Sardinien aus den Umsturz plant. Also man hat ja im Sommer immer unendlich mit diesen ganzen Listen und Labels zu tun, ja, die 10 perfekten Bücher für den Urlaub, die beste Strandlektüre, Summer Reads und im Grunde trifft das alles auf der Mann vom Meer zu. Also wir haben da ganz tolle Landschaftsbeschreibungen, es wird die Kultur, die Kulinarik der Insel mit einbezogen. Alleine schon diese Ausgangssequenz, in der Beckmann fischen geht, da steckt fast so ein Hemingwayscher Existenzialismus drin, in diesem Kampf Mann gegen Fisch. Aber das ist dann eben auch nicht nur Kulisse, sondern Bruno entwickelt seine Geschichte aus der Historie des Ortes, vor allem aus den Lost Places. Und das wusste ich zum Beispiel auch nicht. Auf Sardinien gibt es richtig viele riesige militärische Anlagen und Sperrgebiete. Und die gehen zum Teil noch zurück auf die Zeit des Zweiten Weltkriegs. So, und an dieser Stelle führt Bruno jetzt Vergangenheit und Gegenwart zusammen. Man merkt dann, wenn man liest, ganz schnell, eigentlich alles, was in Der Mann vom Meer passiert, das kennt man auch aus den Nachrichten. Also solche Dinge wie rechtsextreme Ausfälle in den Bundeswehr- oder Polizeichats oder umstürzende planende Reichsbürger oder, was wir auch jeden Tag quasi sehen, wie die Unzufriedenheit mit den Regierungen ganz stark instrumentalisiert wird. Also ja, puh, doch nicht so ganz leichte Sommerlektüre, aber genau diese Realität und dieses Unwohlsein, das bekommt Bruno eben so gut zu fassen. Und das zu lesen, schärft in jeder Hinsicht die Sinne. Deswegen würde ich Der Mann vom Meer trotzdem uneingeschränkt empfehlen. Meinetwegen für den Strand, aber auch für überall sonst.
Der Mann am Meer, der neue Kriminalroman von Jochen Bruno, jetzt bei Ars Vivendi erschienen mit 321 Seiten für 18 Euro. Jetzt auf Platz 10 unserer aktuellen Krimi-Bestenliste. Die vollständige finden Sie auf unserer Website und mehr neue Krimis finden Sie auch in der DLF-App. Und wenn Sie die Bestenliste jeden Monat per Mail bekommen möchten oder überhaupt Fragen zu Krimis haben, einfach uns schreiben an krimi@deutschlandradio.de.
Deutschlandfunk Kultur. Buchkritik.
Heute mit einem Debüt aus Österreich, wo Sarah Wippauer, einer jungen Autorin um die 30 herkommt. Sie hat schon viel veröffentlicht, in Anthologien, in Zeitschriften, Stipendien hat sie bekommen, war bei Wettbewerben erfolgreich, hat auch schon beim Ingeborg-Bachmann-Wettbewerb gelesen. Jetzt kann sie richtig Aufmerksamkeit erwarten für ihren ersten Roman, der, wie ich schon weiß, in die Wiener Unterwelt im wörtlichen Sinn führt. Mehr Ahnung hat Samuel Harmen, unser Kritiker im Studio. Hallo.
Guten Morgen, hallo.
Fehlende Gespenster heißt der Roman. Schon mal ein Hinhörtitel. Was sind das denn für Gespenster, Herr Harmen, die dann auch noch fehlen?
Also um das vielleicht gleich zu Beginn klarzustellen, wir sind hier nicht in einer klassischen Geistergeschichte. Die fehlenden Gespenster, diese Formulierung habe ich eher als ja eine Art Grundsatzdiagnose gelesen. Bei Wippauer gibt es einerseits die helle, klare Welt der Tatsachen. Das ist die Realität, die auch auf unangenehme Art vor Evidenz und Kraft strotzt. Und dann gibt es eben bei ihr den Untergrund unter Wien. Und das ist ein zwielichtiges Reich aus Stollen, Katakomben und Gängen. Das ist das Setting des Romans. Die Ich-Erzählerin ist eine Art Reiseführerin und sie lotst eine Gruppe von Touristen durch die sogenannte Wiener pneumatische Leichenbeförderung. Das ist ein Rohrpostsystem unterhalb Wiens, das ab ungefähr 1870 die Leichen in den Särgen mit Hilfe von Unterdruck schnell und zuverlässig zu den Friedhöfen brachte. In diesem Raum des Dämmers und des Todes findet dann eben dieses andersweltliche Leben statt. Mhm. Und alles, was oben keinen Platz hat, was sozusagen fehlt, das kann hier unten zu sich kommen. Gespenster, Mythen, kontrafaktisches, ja auch semifaktisches Wissen rund um Tod, das alles wird von dieser leicht verdächtigen Hauptfigur dargelegt.
Merian heißt sie, irgendwie so ein bisschen mittelalterlicher Name habe ich hier, klingt in meinen Ohren. So heißt sie also die Stadtführerin, eben auch die Erzählerin. Ja, leicht verdächtig, sagen Sie. Was ist es für eine Frau?
Also ihre ehrliche Motivation bleibt eigentlich bis zuletzt halbwegs unklar. Sie spielt eigentlich damit, dass es in den Katakomben kein Licht der Aufklärung, keine zuverlässige Erkenntnis geben kann. Was wichtig ist und was wir quasi auch als Information bekommen, ihre Mutter hat lange Jahre in dem elaborierten System aus Plattformen, Druckkammern und Schienengängen gearbeitet. Insgesamt wird dieser unterirdische Gegenraum als ein feministischer definiert. Also es waren die Frauen, die den Betrieb am Laufen hielten. Und heute sind es recht ja, penetrante Touri-Männer. Im Roman heißen sie Stefan und Florian und Max, die eine Tour buchen. Sie wollen sich wie Abenteurer fühlen, die diesen Lost Space erkunden. Und Merian präsentiert ihnen eben Anekdote für Anekdote ein kurioses Wissen rund um Tod und um Trauer. Also mal geht es um die Herzen der Habsburger, die in Seidentücher eingewickelt sind. Dann wieder um einen Wassermann, der einst in einem Palast am Grunde des Wienflusses lebte.
Aber sie sie führt etwas im Schilde, oder?
Also sie hat schon was vor, aber ich glaube, ich würde sagen, das ist eigentlich der Clou des Romans, dass wir genauso wie diese Turi-Männer bis zuletzt nicht wissen, was stattfindet, was ihre eigentliche Motivation ist. Was vielleicht auch damit zu tun hat, dass V-Power jetzt keinen sauberen, realistischen, psychologischen Roman vorgelegt hat, wo wir quasi in das Innenleben der Hauptfigur gucken und dann finden wir raus, was sie vorhat.
Aber so bei all diesen Geschichten haben, mit so vielen historischen Fakten auch, die Sie jetzt schon erzählt haben, ich meine, stimmen die denn überhaupt bei dieser, ja doch, unzuverlässigen Erzählerin?
Also ich habe das jetzt absichtlich etwas verzögert, um des Effekts willen. Also um das klar zu sagen, die Wiener pneumatische Leichenbeförderung hat es nicht gegeben.
Ach gut, ich wollte vorhin schon nachfragen.
Also sie wurde Mitte des 19. Jahrhunderts von den Verantwortlichen tatsächlich diskutiert, technisch auch einmal in der Theorie durchgespielt, aber sie wurde nicht gebaut. Das wäre viel zu teuer geworden und wahrscheinlich hätten das auch viele einfach pietätlos gefunden. Das heißt, V-Powers Untergrund ist eine Fiktion, eine einst angedachte, dann verworfene futuristische Wirklichkeit. Und der schenkt die Autorin ihre Aufmerksamkeit. Mhm. Und das ist auch das, was für mich den Roman, was den Roman auszeichnet. Ihre Prosa ist verwinkelt, abgedunkelt, weit verzweigt. Und sie wird uns eben dargeboten von dieser Erzählerin, der wir gerne in diese Verschattung hineinfolgen. Mhm. Sie präsentiert uns eine Wunderkammer unter Tage. So kann man das eigentlich bezeichnen, ja.
Und was für ein Roman entsteht insgesamt auf diese Weise? Ich meine, es hört sich ja sehr raffiniert an und gelingt so, wie Sie es beschreiben. Also nicht nur der Stoff, sondern eben auch im Stil.
Als Leser muss man klar sagen, das Labyrinthische schätzen. Auch die Erfahrung, dass es sich lohnt, sich zu verlieren. Sowohl in Gängen als auch in Texten, weil eben gerade daraus besondere Momente der Erkenntnis entstehen können. Also an einer Stelle heißt es bei V-Power, irgendwann werden die letzten Taschenlampen verglühen, noch haben sie Hoffnung. Wer nach Geistern und Dämonen fragt, hat immer noch einen Rest Hoffnung zu überleben. Und Fehlende Gespenster ist in der Hinsicht ein Roman des weirden Wissens, der sich zugleich auf eine Kernfunktion von Literatur eigentlich beruft, nämlich Geschichten zu erzählen. Eben jetzt nicht am Lagerfeuer, das wäre für Sarah V-Power wahrscheinlich etwas zu langweilig, dafür eben im Zwielicht des Wiener Untergrunds. Mhm. Und darin ist Fehlende Gespenster sehr gut.
Danke Ihnen. Samuel Hammen über Fehlende Gespenster, den Debütroman von Sarah V-Power. Jetzt im Residenzverlag erschienen, 368 Seiten, kosten 26 Euro. Mehr zum Buch, zur Autorin, auch die Besprechung von Samuel Hammen, wie immer im Netz unter Deutschlandfunk Kultur oder in der DLF-App.
Straßenkritik.
Ja, hallo, ich bin Uwe Seufert. Ich komme aus Bad Kissingen und bin gerade in Würzburg. Ich lese zurzeit die Kathedrale der Zeit von Ken Follett. Es geht um den Bau von Stonehenge in der Steinzeit und beschreibt das Leben in der Steinzeit dort. Und ich finde es ein richtig gutes Buch. Das ist mal ein Buch aus einer Zeit, aus der ich noch nie einen Roman gelesen habe. Das finde ich total faszinierend, wie die sozusagen das Leben in der Steinzeit beschrieben wird. Das habe ich tatsächlich zu Weihnachten bekommen von meiner Familie. Also es ist vielleicht ein bisschen Mainstream, aber mir gefällt es gut. Also doch, kann man schon empfehlen. Sehr unterhaltsam.
Aus Würzburg kamen in dieser Woche unsere Straßenkritikerinnen und Kritiker. Und den schönen unterhaltsamen Abschluss schenkt uns Uwe Seufert mit dieser Empfehlung von Stonehenge, die Kathedrale der Zeit. Der jüngste Großroman von Bestsellerstar Ken Follett. Erschien auf Deutsch im Libbe Verlag, übersetzt von Rainer Schumacher und Dietmar Schmidt. Mit, wie stets bei Follett, mächtigen 672 Seiten für 22 Euro im Paperback. Wir machen jetzt einen Ausflug in die USA nach New York City, wo der britische Anthropologe Hugh Raffles lebt und lehrt. Mit einem Buch über Insekten wurde er auch in Deutschland wahrgenommen, als wunderbarer Schriftsteller nämlich. Und jetzt ist sein zweites Buch in Übersetzung erschienen, über Gesteine. Mit einem sehr persönlichen Hintergrund, denn Hugh Raffles hat mehrere wirklich schlimme Familientragödien durchleiden müssen. Unser Autor Tobias Wenzel hat sich nach New York aufgemacht, um Hugh Raffles zu besuchen, und wie immer als höflicher Gast hatte er ein kleines Geschenk da mitgebracht.
Der 9. Stock der Universität The New School in Manhattan. Hier forscht und lehrt der Anthropologe und Buchautor Hugh Raffles. Über einem Tisch öffnet er mein Gastgeschenk, ein schwarzes Samtsäckchen.
Oh, what are these?
Es sind Steine von einem Eisenmeteoriten bis zu einem Stück Marmor. Jedem dieser Gesteine hat Raffles in seinem Buch der Unverfügbarkeiten ein Kapitel gewidmet. Allerdings braucht er etwas Zeit, um die Mitbringsel zu identifizieren.
Ich bin ein schrecklicher Geologe, oder?
Ganz im Gegenteil. Im neuen Buch bringt uns Raffles auf faszinierende Weise mit dem Blick des Anthropologen und des Poeten den Gesteinen und den Menschen näher, die mit ihnen über die Jahrhunderte bis Jahrtausende in Kontakt standen. Der Anstoß zum Schreiben des Buchs war ein trauriger.
Zwei meiner Schwestern sind innerhalb weniger Wochen gestorben.
Two of my sisters died within a few weeks of each other, actually.
Im Dezember 1994 starb meine jüngste Schwester Frankie unerwartet an Blutungen, als sie von Zwillingen entbunden wurde. Drei Monate später brachte meine älteste Schwester Sally sich in der Nähe von London ums Leben, indem sie den Auspuff ihres Autos sorgfältig verstopfte. Wenig später begann ich mich nach Felsen, Steinen und anderen scheinbar festen Gegenständen umzusehen, als Ankern in einer unverteuten Welt.
Er wisse sehr viel über die Tode seiner Schwestern.
But just telling that story required so much invention and speculation.
Aber diese Geschichte zu erzählen erfordert trotzdem ganz viel Fantasie und Spekulation, wie beim Erzählen eines weit zurückliegenden historischen oder geologischen Ereignisses.
Das Buch der Unverfügbarkeiten ist eine berührende Annäherung über erhellende Umwege, ein Nachdenken über den Verlust, die Lücke, die der Tod geliebter Menschen hinterlässt. So wie die Zeit manchmal Lücken in Gesteinsschichten formt.
Ja, natürlich, das ist Sandstein. Wie schön seine einzelnen Schichten sind.
Hugh Raffles ertastet die Schichten. Im Kapitel Sandstein kehrt er in seine britische Heimat zurück, beschreibt die Sandsteinformation von Callanish auf einer schottischen Insel, taucht tief in die vorchristliche Geschichte ein und versucht gleichzeitig, einer seiner gestorbenen Schwestern näher zu kommen, die unweit der Steinformation einst als Hippie ein verfallenes Haus restauriert hat.
This is the most beautiful, right?
Und dieser hier ist der schönste Stein, oder?
Und wohl der traurigste. Denn im Buch hat Hugh Raffles den Epilog diesem Muskovit gewidmet und mit seiner Großtante verbunden.
She was taken to Theresienstadt. At Theresienstadt, she worked in a mica factory.
Sie ist nach Theresienstadt gebracht worden. Da hat sie in einer Glimmerfabrik gearbeitet. Dort haben sie und andere Frauen mit einer Art Rasierklinge feinste Muskovitscheiben abgeschnitten. Diese Scheiben wurden als Widerstände in elektronischen Bauteilen verwendet. Das war Arbeit unter schlimmen Bedingungen. Meine Großtante hat aber den Krieg überlebt, im Gegensatz zu vielen anderen aus Theresienstadt.
Die Gesteine hätten ihm Halt beim Trauern um seine toten Schwestern gegeben, wenn auch etwas anders als gedacht, erzählt Hugh Raffles. Denn letztlich seien Steine gar nicht so fest und beständig. Aber die Beschäftigung mit diesen fundamentalen Elementen und mit den mit ihnen über Jahrtausende verbundenen Menschen habe ihm sehr geholfen. Es habe ihm gezeigt, dass es etwas Größeres gebe als sein Gefühl des persönlichen Verlustes. Blickt er, frage ich zum Schluss im 9. Stock in Manhattan, heute also anders auf Steine?
Yes, definitely, definitely. I'm more careful around them.
Ja, auf jeden Fall. In der Nähe von Steinen bin ich nun achtsamer. Ich betrachte sie jetzt mit geologischem und historischem Blick. Ich sehe ein Gestein und frage, was ist deine Geschichte? Da sind all diese Hinweise wie Kratzspuren, Linien und Verformungen. Wurdest du begraben und wieder ausgegraben? Mein Gott, wer hat dir das angetan? Es ist, als würde ich mit den Steinen ein Gespräch führen. Und das mag ich wirklich sehr.
You know, God, who did that to you? You know, all this kind of stuff. So it's like I'm in conversation with them or something in a way I never was before. And I really, really like that.
Der Anthropologe Hugh Raffles, ein Brite in New York City. Sein neues Buch ist jetzt auf Deutsch erschienen, seit gestern im Handel. Das Buch der Unverfügbarkeiten, Gedanken über verlorene Zeit, im Verlag Matthes und Seitz. Hoch die Hände, Wochenende. Und dazu jetzt ein Tipp für den literarischen Abend mit unserem Programm im Deutschlandfunk Kultur. Im Rahmen unseres Lyriksommers wird es politisch bissig abgründig, so wie die Poesie der Nachkriegszeit in Wien geklungen hat. Von der experimentellen Sprache einer Christine Nöstlinger, eines H.C. Artmanns oder Ernst Jandels und Georg Kreislers war und ist die Band Schwarzes Gebiss mit Frontmann Georg Kostran fasziniert. Und er macht aus diesen Gedichten der 1950er bis 70er Jahre eine Performance zwischen Spoken Word, Lied und Post-Punk. In diesem Jahr nun war Österreich der Länderschwerpunkt des größten Folk-Roots-Weltmusikfestivals im thüringischen Rudolstadt und Schwarzes Gebiss war mit dabei. Ein Anlass, die Band und ihren Umgang mit diesen originellen, hochpolitischen und aktuellen Texten aus dem Österreich des vergangenen Jahrhunderts kennenzulernen. Hier ein Auszug.
A flag on the flag. Let's put ten. Let's putzen, a Ries in the flag. Let's nähen, where is the Nadel now?
Diese grundlegende Kritik an der Flagge, diese Kritik am Logo, an der Verkürzung auf das ultimativ kleinstmögliche Ding, um eine Gruppe gestalten, führen, manipulieren zu können. Das hat der Jandl da einfach so auf den Punkt gebracht mit diesem Werfen the Flag. Into a Dreck, that's a Zweck. Auch der Dreck, ne, der Dreck ist ja beim Jandl auch ein großes Wort. Das zieht sich durch sein ganzes Werk. Ja, ich finde, wir müssen uns Flaggen sehr kritisch gegenüberstellen und sie kontinuierlich verneinen, weil die sind immer zu groß, egal welche Flagge.
Let's putzen, a Ries in the flag.
The flag. A Fleck on the flag. Let's putzen. A Riss in the flag. Let's nähen. Where's the Nadel? Now that's getan. Let's throw it. Werfen. Into a Dreck. That's a Zweck.
Ernst Jandl, im Original war das eben. Mehr von ihm und anderen Wiener Lyrikern heute Abend um 19.30 Uhr in unserem Lyrik-Sommer-Literatur-Feature Des wird man doch schon singen. Da der Lautpoesie experimentelle Dialektaldichtung, die Band Schwarzes Gebiss und die Wiener Nachkriegslyrik. So, der ganze Titel. Unbedingt anhören, ist super. Wir sagen fröhlich Tschüss und schönes Wochenende.